The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 17. Juni.
Iran has been hitting back, with volleys of missiles lighting up the sky over Jerusalem and Tel Aviv.
Raketen über Tel Aviv. Der Luftalarm gehört zum Alltag in diesen Tagen für die Bürgerinnen und Bürger der 440.000 Einwohnermetropole an der Küste Israels. Es ist die Reaktion des Irans, seit die Regierung Netanyahu Atom- und Militäranlagen in der Islamischen Republik unter Beschuss genommen hat. Laut Berichten wurde auch ein iranisches Krankenhaus getroffen. Israel beklagt Dutzende Tote und verletzte Zivilisten, vor allem auch in Tel Aviv. Ein Mann, der gerade in Deutschland ist, möchte trotzdem unbedingt in die Stadt zurück. Dort sind seine Frau und seine 5 Kinder. Aber er kann nicht. Der Luftraum ist gesperrt. Sein Name ist Tom Franz. Er stammt aus dem Rheinland, er ist 52 Jahre alt und ein prominenter Koch, der durch eine israelische TV-Show berühmt wurde. Bei Instagram zeigt er seine Kochkünste. Gerade war Tom Franz in Deutschland auf Tour für sein neues Buch mit Frühstücksrezepten. Dann ging der neue Krieg los. Ich wollte von Tom Franz wissen, wie es seiner Familie und wie es ihm geht. Also habe ich ihn angerufen. Hallo, Herr Franz.
Hallo, Frau Rosenfeld. Shalom.
Ja, wir wünschen es uns alle. Herr Franz, Sie sind 2004 nach Israel ausgewandert, dort zum Judentum konvertiert, über eine TV-Sendung zum Starkoch avanciert und leben mit Ihrer Frau und Ihren 5 Kindern in Tel Aviv. Als Israel jetzt seine Angriffe auf den Iran gestartet hat, waren Sie aus beruflichen Gründen, über die wir gleich auch noch sprechen werden, gerade in Deutschland. Und jetzt sitzen Sie hier fest, weil es ja vorläufig keine Flüge zurück nach Hause gibt und Sie können nicht bei Ihrer Familie sein. Wie groß ist Ihre Sorge um Ihre Frau und Ihre Kinder?
Ja, also das ist eine ganz neue und unerwartete Situation. Dass das genau jetzt passieren würde, wo ich nicht in Israel bin bei meiner Familie, sondern jetzt im Endeffekt nach einem gelungenen, erfolgreichen Event bei meinem Vater zu Besuch und nicht zurück kann. Also damit hatte ich nicht gerechnet, da bin ich nicht eingestellt gewesen und damit kann ich auch ehrlich gesagt nicht umgehen. Also die Sorge um meine Familie und zu wissen, wie stressig das ist für die Kinder und für meine Frau allein mit den Kindern zusätzlich. Also das ist für mich schon sehr hart.
Die neue Eskalation in Nahost alarmiert die internationale Politik. Donald Trump hofft auf das, worauf er immer hofft: auf einen Deal zwischen Iran und Israel. Aber manchmal müssen sie die Dinge ausfechten, so der US-Präsident. Es ist die Trump-Art, sich aus dem Weltgeschehen herauszuhalten, sobald es kompliziert wird.
Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal.
Tom Franz hilft es nicht weiter. Für seine Familie in Tel Aviv bedeutet die neue Eskalation, mit der Angst zu leben, wenn die Raketen kommen.
Wie sich das anfühlt, also wir sind es nun ja leider gewohnt, aus leidlicher Erfahrung, dass Luftalarm kommt und dass Raketen geschossen werden. Aber dass jetzt wirklich so große Raketen dann auch teilweise nicht abgefangen werden, dass die runtergehen, dass die detonieren und Schaden anrichten, das ist eine neue Dimension. Und ich sag mal so, das nicht nur speziell jetzt für meine Familie, sondern für alle Menschen ist das eine Bedrohung, die viel, viel greiflicher ist. Und also alle halten sich in der Nähe der Schutzräume auf und nehmen also, sobald die Alarme losgehen, dann auch den Schutzraum ein und schließen die Türen. Das war früher teilweise nicht mehr so. Die Leute waren etwas cooler und entspannter und sagten, ja, unsere Luftabwehr, die macht das schon. Dieses Vertrauen ist weg. Also das ist eine andere Dimension.
Als die Hamas am 7. Oktober 2023 Israel überfallen hat, hunderte Zivilisten abgeschlachtet und 250 Menschen entführt hat, da haben sie sich entschieden, in Israel zu bleiben. Warum? Wäre ein Leben in Deutschland für Sie und Ihre Familie nicht sicherer?
Ich weiß nicht mehr, ob heute ein Leben in Deutschland sicherer wäre. Also wir haben einen so starken Anti-Israelismus erlebt. Das ist traurig, aber es ist so. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch irgendwie diese Verbundenheit zu Israel, die ich mir selber ausgesucht habe. Ich bin dorthin gegangen, um dort zu leben, habe dort meine Frau kennengelernt, habe dort die Familie gegründet. Und das ist also nicht so, als hätte ich, es gibt viele Versionen, wo man sich einfach irgendwo im Ausland kennenlernt und dann halt in einem der Länder lebt. Also das ist bei mir nicht so, sondern ich habe mir ganz bewusst dieses Israel ausgesucht, das heilige Land, das Land der Juden mit einer großen historischen und biblischen Geschichte. Diese Landesverbundenheit, die ist für mich also einfach in den Wurzeln des Judentums drin. Und dieses zu leben, auch mit Gefahr, ist eigentlich irgendwie so das, was ich mir halt gewünscht habe. Also ich will Teil des jüdischen Volkes sein und mit ihm durch dick und dünn gehen. Ich hatte allerdings gehofft, dass das mehr dick wurde als dünn.
Sie haben einmal erzählt, dass Ihre kleinen Kinder Luftschutzraum spielen, also wie man in der Vorwarnzeit bei Raketen rechtzeitig in den Luftschutzraum läuft. Das als ein normales Kinderspiel. Was macht das mit Ihnen?
Ich sag mal so, das war tatsächlich in der ersten Phase des Krieges da war es noch Gaza und mit Hezbollah, da war das tatsächlich so, da haben die das trainiert, weil das halt noch recht ungewohnt war und neu. Das müssen die jetzt nicht mehr trainieren, das steckt einfach in denen schon drin. Also muss man ganz klar sagen, das ist einfach schon in Fleisch und Blut übergegangen. Auf der einen Seite und jetzt, wo die Situation auch schon so, dann sagen wir doch mal eskaliert ist, ist es einfach so, dass meine Kinder einfach schon im Schutzraum schlafen. Also die schlafen da, wenn es nachts passiert, dann müssen sie sich nicht aus dem Bett erheben und dann noch in den Raum gehen. Die schlafen da. Was macht das mit uns? Sag mal so, man könnte irgendwie so ein bisschen zynisch sein und sagen, was uns nicht umbringt, macht uns hart. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie auch so eine Erfahrung, die man sich selber und seinen Kindern gerne erspart hätte. Diese Angst und der Stress, ich will das nicht leugnen, dass das auf der anderen Seite nicht auch existiert.
Ja, anfangs unseres Gesprächs gesagt, Sie sind aus beruflichen Gründen in Deutschland, nämlich um Ihr neues Kochbuch vorzustellen. Es heißt Meine liebste Mahlzeit, israelisch frühstücken zu jeder Stunde des Tages. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Ich finde, Lebenskultur lässt sich ja auch über den Magen erzählen. Und Frühstück jederzeit rund um die Uhr, diese Ungezwungenheit, ja Leichtigkeit, woher kommt die in einem Land, das seit seiner Gründung seine Existenz rechtfertigen und verteidigen muss?
Essen ist eine der wunderbarsten Dinge, die wir haben im Leben und die man zusammen genießen kann, nicht nur zu zweit, sondern auch in einer Größengruppe. Und das ist was irgendwie die Israelis ausmacht. Lebensfreude, die sich bewusst ist, dass, und das machen wir gerade im Moment gerade durch, das hat auch ein großer Koch mal so gesagt, ich zitiere den jetzt, das war der Chaim Cohen, der hat gesagt, die Israelis haben eine unglaubliche große Gegenwart in sich. Die leben den Moment. Es gibt irgendwo dieses Bewusstsein, dass es möglicherweise morgen, vielleicht oder möglicherweise irgendwann oder bald, vielleicht sogar schon morgen vorbei ist. Und das ist genau dieses, dass man ständig irgendeine Bedrohung hat, von der man nicht weiß, wann sie losgeht.
Ich wünsche Ihnen, lieber Herr Franz, dass Sie auf sicherem Weg ganz schnell zurück zu Ihrer Familie kommen. Und danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Frau Rosenfeld.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ricarda Lang von den Grünen hat meiner Kollegin Carina Mösbauer und mir Rede und Antwort gestanden auf der Pioneer One.
Dass wenn wir uns nur definieren als Brückenbauer, als Bündnispartner, als die ausgestreckte Hand in alle Richtungen haben, wir müssen schon sehen, an vielen Stellen steht auf der anderen Seite der Brücke jemand, der hat null Bock auf die Brücke.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt nimmt das neue Handy der Marke Trump unter die Lupe. Außerdem lernen wir etwas über einen Ort der Liebe in Indien und ein 135-Jähriger in Miami ist endlich Vater geworden. 33 Sitze büßten die Grünen bei der Bundestagswahl ein. Noch mehr verlor nur die SPD. Aus der Regierung ging es für die Grüne Partei in die Opposition. Denn eine erneute Dreierkoalition wollte in Deutschland wirklich niemand mehr. Der Wind hat sich gedreht für die Partei, die einst mit dem Themenkomplex Klima viele Wähler und auch den Zeitgeist auf ihrer Seite hatte. Doch in einer unsicheren außenpolitischen Lage erstarkte der Rechtspopulismus und das Umweltbewusstsein fiel hinten runter. 2,5 Jahre hatte Ricarda Lang die Geschicke der Grünen in der Ampelregierung als Parteivorsitzende maßgeblich geprägt. Nach einem desaströsen Wahlergebnis der Grünen bei der Landtagswahl in Brandenburg im Herbst 2024 trat Lang vom Parteivorsitz zurück. Seitdem sie kein Spitzenamt mehr hat, erlebt man Ricarda Lang als befreit. Sie hat keine Angst mehr, anderen eine Angriffsfläche zu bieten und bezieht offen und klar Position. Auch bei uns auf der Pioneer One im Gespräch mit meiner Kollegin Carina Mösbauer und mir. Aber hören Sie selbst. Herzlich willkommen, liebe Ricarda Lang.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Zum biografischen Hintergrund. Sie sind als Kind einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen und haben gesagt, die soziale Gerechtigkeit, das ist das Thema, das Sie in die Politik zu den Grünen getrieben hat. Frau Lang, ich möchte mit Ihrer Karriere beginnen. Sie sind 31 Jahre jung, haben aber schon Karriereschritte und auch Karriererückschläge erlebt, die für ein ganzes Berufspolitikerleben reichen. Sie sind mit 28 Jahren Parteivorsitzende der Grünen geworden. Sie haben Ihre Partei durch das erste Dreierbündnis auf Bundesebene begleitet. Sie haben auch das Scheitern mit begleitet, sind dann zurückgetreten im Herbst vergangenen Jahres als Parteivorsitzende und haben sich trotzdem entschieden, weiterhin in der Berufspolitik zu bleiben. Wenn eine heute Mitzwanzigerin oder Mitzwanziger zu Ihnen kommen und sagen, ich möchte in die Berufspolitik gehen, was würden Sie ihm oder ihr sagen oder raten? Würden Sie sagen, Finger weg oder ja, jetzt?
Ich würde erstmal sagen, mach es auf jeden Fall. Ich meine, das, was ich in den letzten Jahren machen durfte, als Parteivorsitzende, aber auch schon davor in verschiedenen Rollen, ist ja erstmal eine riesengroße Ehre. Also für mich war immer dieser Begriff Macht, ist ja in meiner Partei manchmal etwas verpönt, weil er so gleichgesetzt wird mit Selbstbereicherung oder man will irgendwie nur Macht um seiner selbst willen. Für mich war das aber immer das Gegenteil zu Ohnmacht. Sie hatten gerade meine Situation mit meiner Mutter beschrieben, als ich aufgewachsen bin, alleinerziehend mitgearbeitet im Frauenhaus, dort den Job verloren, als ich Teenager war. Und das war für mich erstmal so eine ganz tiefgehende Ohnmachtserfahrung. Ich hatte das Gefühl, um mich herum passieren Dinge und ich habe gar keinen Einfluss darauf. Ich finde die ungerecht, ich bin wütend darüber, aber ich kann überhaupt nichts daran ändern. Und das war dann meine Tante, die damals zu mir herkam und meinte, ja Ricky, vielleicht willst du nicht bei der Wut stehen bleiben. Vielleicht kann daraus auch was anderes folgen, weil Wut ja erstmal ein sehr destruktives Gefühl ist. Manchmal ein wichtiges, aber es führt nirgends wirklich hin. Und das war der Punkt, wo ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren und damit eigentlich so von einem gefühlten Objekt, es wird was mit mir getan, zu einem Subjekt, ich tue selbst etwas, ich kann das verändern geworden bin. Und das ist eine riesengroße Ehre, ein wunderschönes Gefühl. Und das würde ich erstmal jeder jungen Person raten, ne? Tut das auch, macht das auch.
Sie haben gerade von Ohnmachtserfahrung gesprochen. Wie viel Ohnmachtserfahrung hatten Sie denn während den Ampeljahren?
Viele. Also das war manchmal auch so ein ganz widersprüchliches inneres Gefühl, weil man ja auf der einen Seite formal extrem viel Macht hat. Also Parteivorsitzende einer Regierungspartei und auf der anderen Seite an vielen Stellen sich auch sehr ohnmächtig gefühlt hat. Das waren für mich zwei Dinge, würde ich sagen. Das eine war manchmal dieses Gefühl von, was kann ich eigentlich sagen? Da hatte ich ja auch meinem Rücktritt ein bisschen drüber geredet, dass man wie so eine Schere im eigenen Kopf hat. Im Nachhinein denke ich mir, was für ein Schwachsinn. Also ich glaube, wenn ich damals schon so geredet hätte wie heute, Gott, was wäre das Schlimmste, was hätte passieren können? Vielleicht hätten sich in der eigenen Partei 3 Leute aufgeregt, aber die Welt wäre nicht untergegangen und wahrscheinlich hätte man bessere Politik gemacht.
Wovor hatten Sie Angst? Position zu beziehen? Unbequeme Position? Oder wovor fürchtet man sich in einem solchen Amt?
Es war ein Doppeltes. Das eine ist natürlich eine riesige Verantwortung, die auf einem lastet, im Sinne von, du sprichst für 160.000 Parteimitglieder, die ja oft auch sehr unterschiedliche Ansichten haben, und dann die Vorstellung, werde ich dem gerecht, wen enttäusche ich da vielleicht, was kann auch umgedreht werden. Ich habe das manchmal in Talkshows oder auch in Formaten wie hier gemerkt, dass man während dem Reden immer schon drüber nachgedacht hat, welcher einzelne Satz kann da rausgezogen werden. Ich finde, wir leben in einer Gesellschaft gerade, die von so einer totalen Empörungskultur geprägt ist, dass jeder immer sich den einen Halbsatz rausprägt, den man möglichst böswillig interpretieren kann, habe ich auch schon gemacht bei anderen Politikern, also will ich mich gar nicht davon freisprechen. Und das macht was mit einem. Das macht, dass man vorsichtiger, vielleicht auch roboterhafter oder schablonenhafter wird. Und das Zweite war diese konkrete Konstellation in der Ampel. Und irgendwann waren wir aber an einem Punkt in der Ampel, wo der Streit so dominierend war. Und der Streit sich ja auch so unproduktiv angefühlt hat, auch für die Bevölkerung. Die hatten ja nicht den Eindruck, da wird gerade gerungen um die beste Idee, sondern ich glaube, die meisten Leute hatten das Gefühl, es geht vor allem ums Gewinnen und Verlieren, darum, ob sich jetzt Robert Habeck oder Christian Lindner ein Fleischstern in sein Hausaufgabenheft kleben kann. Und dass ich irgendwann das Gefühl hatte, jedes Mal, wenn ich in die Auseinandersetzung gehe, trage ich ja nur noch zu diesem Eindruck des Streites bei. Und dann angefangen habe, mich zurückzuziehen, eigentlich eher eine moderierende Rolle, eine ausgleichende Rolle einzunehmen. Aber das kann es ja auch nicht sein. Weil wenn die Leute nicht mehr wissen, warum man Politik macht, wofür man es macht, auch bei einem Kompromiss, es ist nur ein Kompromiss, wenn man noch weiß, von welcher Position man gestartet ist. Und das haben wir irgendwann verloren.
Würden Sie sagen, dass der eigene Funktionärsapparat vielleicht bei den Grünen auch eine Rolle gespielt hat? Also wie sehr wird diskutiert bei den Grünen, wenn man da vielleicht mal etwas abweicht, auch von der Parteilinie? Wird das sanktioniert oder ist das möglich?
Ich glaube, das spielt in jeder Partei eine Rolle. Und bis zu einem bestimmten Grad ist das ja auch sehr verständlich. Also, dass jetzt jemand vielleicht nicht in jeder Grundsatzposition eine andere Haltung haben sollte als die Partei. Gerade weil ja auch Streit oft was Selbstbeschäftigendes hat. Das Manifest von Ralf Stegner und anderen wurde angesprochen. Da habe ich gerade nicht das Gefühl, dass das der Sozialdemokratie gut tut, sondern ganz im Gegenteil irgendwie auch eine Form von vielleicht eher ja problematischer Selbstbeschäftigung ist. Und gleichzeitig, glaube ich, aber müssen wir alle vorsehen, da würde ich meine Partei mit reinnehmen, aber das durchaus auch bei den anderen sehen, dass die Leute wollen ja keine Funktionäre wählen. Die wollen ja nicht Leute wählen, die den lieben langen Tag das Parteiprogramm runterbeten, sondern die eine Grundüberzeugung haben, aber die dann auch mal einen eigenen Gedanken, mal was Abweichendes haben. Das würde ich mir schon wünschen, dass die Politik ein bisschen weniger für sich selbst kommuniziert und ein bisschen mehr für die Menschen, für die man Politik macht, als die Bürgerinnen und Bürger.
Sie haben gerade gesagt, dass man in diesem Spitzenamt diese floskelhafte Sprache, man will nicht anecken. Ich glaube, dass es ja vielen Politikern so in Spitzenämtern geht. Haben Sie ein Beispiel für einen Politiker, dem es gelungen ist, authentisch zu bleiben? Fällt Ihnen einer ein?
Das muss ich mal gerade mal kurz überlegen, ja, tatsächlich einer, der leider gerade, aber aus meiner Sicht einen sehr hohen Preis dafür gezahlt hat. Und das ist Roderich Kiesewetter aus der Union. Auch mein Wahlkreiskollege von mir, ein sehr, sehr geschätzter Kollege, der zum Beispiel sich im Bundestagswahlkampf hingestellt hat und als einziger offen ausgesprochen hat, das, was wir gerade bei der Schuldenbremse erzählen, dass sich alle neuen Ausgaben auch in der Verteidigung einfach durch mehr Wirtschaftswachstum herbeisehen lassen. Das wird nicht funktionieren. Wir werden diese Schuldenbremse reformieren müssen. Hat dafür total auf den Deckel gebracht. Am Tag nach der Wahl, also am Montag nach dem Wahlsonntag, hat Friedrich Merz genau das zu seiner eigenen Position gemacht. Und ich finde, da war Roderich für mich so ein sehr gutes Beispiel für jemand, der nicht nach dem, was es gerade bequem für die Partei handelt und der auch unbequeme Wahrheiten ausspricht, was wir viel mehr machen müssten.
Sie haben in einem Interview, da haben wir beide, das haben wir uns beide heute nochmal angehört und waren dann doch sehr erstaunt. Sie haben gesagt, lange galt für Sie der Satz von Michelle Obama, when they go low, we go high. Aber die Realität habe Sie zu der Erkenntnis gebracht, dem sei nicht so. Was ist die Konsequenz daraus? Also ist es dann doch das söderhafte Rumrempeln und dem politischen Gegner so richtig hart auch persönlich anzugehen? Oder was ist die Konsequenz, wenn man auch low gehen muss?
Ich glaube, ganz söderhaft wird es bei mir nicht, weil wenn ich den ganzen Tag Essensbilder posten würde, dann würde dieses Land ausrasten. Ich glaube, das würde Deutschland nicht verkraften. Aber tatsächlich war Söder ein bisschen Anlass für mich zu dieser These. Und Söder hat ja wirklich ein Jahr lang Kampagnen nur gegen die Grünen gemacht. Und ich war lange Zeit dieses Michelle Obama, da stehe ich doch einfach drüber. Wir sind irgendwie die Großherzigeren. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, das funktioniert nicht, weil diese Dinge hängen bleiben, weil diese Dinge an dir haften. Ne? Und gleichzeitig, was auch nicht funktioniert, das haben wir eine Zeit lang versucht, würde ich sagen, das war so der erhobene moralische Zeigefinger. Also ich gebe noch das 20. Interview im Landtagswahlkampf in Bayern, wo ich erkläre, dass wenn Markus Söder lügt, dann schadet es der Demokratie. Und ich bin davon überzeugt, dass es so ist, aber ich hatte immer das Gefühl, so richtig erreichen tue ich damals ja auch niemand mehr. Und da war für mich tatsächlich eine Umgangsweise Humor. Mit einer Freude auch an der politischen Auseinandersetzung. Das war so der eine Punkt. Und das andere war natürlich auch auf uns Grüne bezogen. Wir sind ja in diese Regierung gekommen. Und ich glaube, im Nachhinein haben wir uns unsere eigene Geschichte. Eigentlich wollen alle dasselbe. Und sie brauchen nur jemand, der es ihnen gut genug erklärt. Die haben wir uns ein bisschen zu sehr selbst geglaubt. Und es wollen nicht alle dasselbe. Eine Gaswirtschaft macht erstmal Geld mit Gas. Die wollen weiterhin Geld mit Gas machen. So, ne? Das ist einfach ein Interessenskonflikt, den man an der Stelle hat. Dass wenn wir uns nur definieren als Brückenbauer, als Bündnispartner, als die, die die ausgestreckte Hand in alle Richtungen haben, wir müssen schon sehen, an vielen Stellen steht auf der anderen Seite der Brücke jemand, der hat null Bock auf die Brücke. Und der hat die Brücke abgefackelt, bevor da irgendjemand drüber gehen kann. Und in solchen Situationen müssen wir, glaube ich, überlegen, an welchen Stellen sind Allianzen möglich. Und es gibt ganz viel im Alltag der Menschen. Das Land ist viel weniger gespalten, als uns das Social Media oft glauben machen will. Aber an welchen Stellen, und ich würde sagen mit Markus Söder und auch manchmal mit einer Gaslobby, muss man auch bereit sein, Konflikte einzugehen.
Wir sagen danke für Ihre Zeit, Ricarda Lang.
Vielen, vielen Dank.
Danke, dass Sie den Abend heute hier mit uns verbracht haben.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da staunen alle über Donald Trump, dem das Präsidentsein nicht reicht. Er will auch weiter Geschäftsmann sein. Also ab nach New York an die Börse zu Anne Schwedt. Und wir fragen dich, liebe Anne, was hat die Familie Trump für einen neuen Businessbereich entdeckt?
Guten Morgen, Dagmar. Ja, Trump will jetzt ins Mobilfunkgeschäft einsteigen. Die Trump Organization hat gerade Trump Mobile vorgestellt. Das ist ein eigener Handytarif für $47-45 im Monat, inklusive unbegrenzten Datenvolumen, Pannenhilfe und Telemedizinservice. Dazu gibt's ab September das T1 Smartphone für $499 mit goldfarbener Hülle, amerikanischer Flagge und dem Trump-Slogan Make America Great Again auf dem Display. Das Ganze ist aber vor allem ein Lizenzgeschäft. Trump stellt seinen Namen zur Verfügung, die Technik kommt aber von Partnerfirmen. Kritiker sehen das als fragwürdig, weil Trump als amtierender Präsident weiter neue Geschäftsmodelle unter seinem Namen vermarktet. Für Fans ist das aber ein echtes Statement und für die Trump-Familie ein weiteres lukratives Standbein.
Das klingt ja spannend, liebe Anne. Aber jetzt sag uns noch, wie ist die Börse sonst so in die Woche gestartet?
Mit deutlichen Gewinnen, Dagmar. Nach den heftigen Verlusten am Freitag sorgte die Hoffnung auf eine Eindämmung des Konflikts zwischen Israel und dem Iran für Erleichterung. Der Dow Jones legte um 0,8% zu, der S&P 500 gewann knapp 1% und der Nasdaq sogar knapp 1,5%. Ausschlaggebend war, dass der Ölpreis nach seinem Kurssprung am Wochenende wieder deutlich nachgegeben hat. Das hat die Risikofreude der Anleger zurückgebracht. Besonders gefragt waren Technologiewerte wie Tesla und Meta, aber auch Palantir, das als Profiteur geopolitischer Unsicherheiten gilt. Im Hintergrund bleibt die Lage im Nahen Osten zwar angespannt, aber die Märkte hoffen, dass der Konflikt begrenzt bleibt. Außerdem blicken die Anleger ganz gespannt auf die anstehende Zinsentscheidung der Notenbank am Mittwoch. Also insgesamt ein freundlicher Wochenstart an der Wall Street, aber die Unsicherheit bleibt.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass ein berühmter Ort der Liebe in Indien eigentlich als Ort der verlorenen Liebe errichtet wurde. Heute im Jahr 1631 starb die Frau des indischen Großmogulen Shah Jahan. Und zu ihrem Gedenken ließ er das wohl schönste Architekturwerk der Welt bauen, das Taj Mahal. Mumtaz Mahal hieß die Frau, was übersetzt Perle des Palastes bedeutet. Es muss eine große und intensive Liebe zwischen ihr und dem Großmogulen gewesen sein. Sie gebar ihrem Gatten 14 Kinder. Doch die Geburt des 14. Kindes, die überlebte sie nicht. Und 6 Monate nach ihrem Tod begann dann der Bau des Taj Mahal in Agra. Mehr als 20.000 Handwerker und zahlreiche Architekten aus ganz Asien waren beteiligt. Der Großmogul ließ für seine große Liebe nur die edelsten Materialien verwenden. Der berühmte weiße Marmor aus Jaipur, Kristall aus dem Kaiserreich China, Saphire aus Ceylon, Korallen vom Roten Meer und Onyx aus Persien. Alles mit über 1000 Elefanten nach Agra transportiert. Mehr als 15 Jahre dauerte es, bis das Taj Mahal, wörtlich übersetzt die Krone des Palastes, vollendet war. Mit seinem schneeweißen Marmor, den funkelnden Edelstein, den kunstvollen Verzierungen und der harmonischen Architektur wirkt es tatsächlich wie eine Krone, die auf dem Palast der Liebe und des Gedenkens thront. Heute ist das Taj Mahal ein beliebtes Ziel für frisch vermählte indische Paare. Und ein indisches Sprichwort, das besagt, Macht erlangt man durch Wissen, aber zur Vollendung gelangen wir nur durch die Liebe.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass manche Männer sich erst mit 135 bereit für die Vaterschaft fühlen. Baby, oh baby, I love to call you baby. Zugegeben, dieser Vater ist in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich. Sein Name ist Goliath, er wiegt 234 Kilogramm und er lebt nach dem Prinzip My Home is My Castle. Geboren wurde er um 1890 auf den Galapagos-Inseln und in den 1920ern siedelte er dann in die New Yorker Bronx um. Seinen Ruhestand trat Goliath wie so viele amerikanische Rentner in Florida an. Und bis heute lebt er in Miami. Sie haben es vielleicht schon erraten, Goliath ist kein menschlicher Mann, der das Geheimnis des ewigen Lebens entschlüsselt hat, sondern eine Galapagos-Schildkröte. Sein langes Leben verbrachte Goliath in Zoos, immer in weiblicher Gesellschaft. Doch jahrzehntelang trugen die romantischen Begegnungen von Goliath mit seinen Artgenossinnen keine Früchte. Vielleicht hatte er aber nur auf die eine gewartet. Auf Sweet Pea, die mit ihren rund 100 Jahren auch getrost als spätgebärend bezeichnet werden kann, legte im Schildkrötengehege im Zoo von Miami 8 Eier. Aus einem davon schlüpfte tatsächlich Nachwuchs. Dem Baby geht es gut.
Now you can see the egg right there and the hatchling gradually emerging. The zoo says the baby tortoise is doing great and Zoo Miami is confirming, right? With Guinness World Records that Goliath is officially the oldest first-time father for any animal in recorded history.
Die Minischildkröte machte ihren Vater zu einem Rekordhalter. Goliath ist offiziell der älteste First-Time-Papa aller Zeiten. Ein echter Gewinn, denn Galapagos-Schildkröten sind vom Aussterben bedroht. Und wer weiß, vielleicht hat Goliath ja so viel Freude an der Elternschaft, dass in 100 Jahren noch ein Geschwisterchen folgt. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Can they be that?